Meine lieben Zuhörer, es gibt in Österreich mehrere sehr alte geflügelte Worte. Und manche von ihnen stimmen einfach, wie zum Beispiel der schöne Satz: Mit Kaisers Geburtstag ist die Saison in Ischl vorbei. Kaisers Geburtstag ist der 18. August und am 20. waren wir halt wieder in Wien. Und dieses Jahr hat es wirklich haargenau gestimmt. Also wirklich 18. bis dorthin Sommer, 19. Regen fängt an. Hier regnet es jetzt so richtig gemütlich. Wir haben es ja nicht eilig in Österreich. Nicht? Wir haben es nicht eilig. So richtig gemütlich durch. Der Wald freut sich, dass er Wasser kriegt. Das passt alles. Es sind keine extremen Regenfälle, sondern es wird halt jetzt ein paar Tage wieder durchregnen und wird es ein bisschen aufhören, wird wieder anfangen. So wie es sich halt im Salzkammer gut gehört. Und es gibt eben dann noch einen anderen Spruch, der ein geflügeltes Wort ist in Österreich: So schnell schießen die Preußen auch wieder nicht. Und dazu lade ich Sie ganz, ganz herzlich ein im Rahmen des Tagebuchs eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Was soll das heißen? Also erstens einmal jetzt gerade auch für preußische Zuhörer, das ist nicht so, dass wir behaupten würden, dass ihr immer schießt, sondern da geht es darum, dass man das in Österreich alles ein bisschen gemütlicher macht. Nicht? Also hat man jetzt auch gesehen bei den Covid-Impfungen, da hat man mal ein paar Pressekonferenzen gegeben, dass wir die Weltmeister sein werden. Dann ist einmal überhaupt nichts passiert. Dann hat man versucht, das ist man draufgekommen, hey, das muss man ja auch organisieren, dass die Leute das kriegen. Dann hat man so ein bisschen herumorganisiert und gesagt, ach, eigentlich ist mir das zu anstrengend. Also die Bundesregierung, hängen wir es einfach den Ländern an und die haben dann auch irgendwann einmal irgendwie damit angefangen. Ich bin dem Ganzen nachgerannt bis zum geht nicht mehr und irgendwann einmal, also verstehst du, das ist, also keine Hast, nur nicht hastig werden, nicht? Also bevor was passiert, gehen wir lieber ins Kaffeehaus. Deswegen gibt es auch nur in Österreich Kaffeehäuser. Überall anders gibt es irgendwie Cafés oder es gibt, ich weiß nicht was, aber das Kaffeehaus, das besucht wird, weil man es nicht so eilig hat, das gibt es wirklich nur in Österreich. Gut, zu diesem also Satz, die so schnell schießen die Preußen auch wieder nicht, der einfach heißt, immer mit der Ruhe, gibt es natürlich einen Background, woher kommt das? Nun, es kommt vom preußischen Zündnadelgewehr. Wo ist das jetzt wieder? Also, wir sind jetzt, sagen wir mal, 1850 unterwegs und haben alle riesige Heere, nebenbei bemerkt, also alle europäischen Länder, es gibt unglaublich hohe Reproduktionsraten, Familie mit 16 Kindern, das ist alles nicht ungewöhnlich und man hat also ein unglaubliches Potenzial an vielen, vielen jungen Männern, die man allesamt irgendwie hineinstopft. Das stimmt nicht, also in Österreich ist, glaube ich, jeder vierte, fünfte nur genommen worden, weil es eben so viele junge Männer gegeben hat, was auch witzigerweise etwas war, was die Leute sehr gerne hatten, weil das waren die einzigen Leute, die dann auch eine Altersversorgung gekriegt haben oder irgendeine soziale Zuwendung und Arzt und so weiter und so fort, gab es in dem ganzen Kaiserreich Österreich nur für die für Soldaten. Und ja, Beamte auch, aber wer ist schon Beamte geworden? Gut, also da war es noch einfacher, wenn du zum Heer eingezogen wurdest. Und ich habe jetzt gerade schon einen riesen Fehler gemacht, weil ich gesagt habe, Kaiserreich Österreich, das gibt es noch nicht. Es gibt zwar einen Kaiser, aber, jo, der ist eigentlich, heißt er, kommt aus der Familie Habsburg. Die Familie Habsburg heißt als Hausname Österreich. Und wir haben jetzt also da diese eigenartige Situation, dass wir da diesen Franz Josef haben. Nebenbei bemerkt, ein Sommerhäuschen sozusagen, im Vergleich zum Flusscheinbrunnen ist es wirklich ein Häuschen, kann ich von meinem Fenster aus sehen und der ist dann da. Und womit schießt er? Er schießt mit einem Vorderlader, weil es im Moment noch nichts anderes gibt. Und er ist sehr stolz drauf. In der Tat sollen, habe ich irgendwo gelesen, die österreichischen Vorderlader die allerbesten gewesen sein. Die haben also irrsinnige Schussdistanzen gehabt, 900 Meter oder so, das ist vollkommener Blödsinn, 900 Meter trifft überhaupt keiner irgendwas. Aber gut. Und Jetzt beginnt in den USA der amerikanische Bürgerkrieg. Und dieser amerikanische Bürgerkrieg hat ja zuerst mit großen Gewinnen der Südstaaten begonnen, was den Grund hatte, dass große Teile des Offizierskorps waren alle in den Südstaaten daheim, hatten eine europäische Ausbildung und so weiter und so fort, und die Südstaatenarmee, also die konföderierten Staaten, hatten alle österreichische Vorderlader. Und da waren sie nicht stolz drauf, es waren nämlich die Besten und so weiter und so fort. Und die schießen da so richtig napoleonisch aufeinander, so Schützenketten, und dann wird also der Vorderlader nachgeladen mit einem Ladestock und dann eine Zündpatrone hinten eingesetzt. Und dann wird eine Salve geschossen. Und die Südstaaten gewinnen zuerst. Die Nordstaaten haben fast keine Offiziere. Und sie haben einen ganz katastrophalen Oberbefehlshaber, der alles verliert und nichts tut. Und der wird jetzt abgelöst durch neue junge Offiziere, die nicht geprägt sind von den napoleonischen Schlachtordnungen und etwas Neues entwickeln. Allen Ernstes, den ersten Bewegungskrieg, dieser Krieg dauert ja nicht so lange und endet bereits damit, dass die Nordstaaten Kavallerieeinheiten haben, die nicht mehr irgendwie mit dem Säbel herumtouren, sondern die haben bereits Winchester-Unterlader-Repetiergewehre und können da also für damalige Verhältnisse Dauerfeuer geben, also 6-7 Schuss innerhalb kürzester Zeit abgeben. Und dann gibt es ein paar Preußen. Und diese Preußen schauen sich das an, sind also im Rahmen einer preußischen Militärdelegation dabei bei den Nordstaaten und schauen sich diese Entwicklung an. Die Preußen haben jetzt das Zündnadelgewehr, eine völlig irrwitzige Konstruktion, die anscheinend, bin ich jetzt nicht ganz klar, ich habe es einmal gelesen, das kann ich jetzt aber nicht mehr zitieren, woher, auch dem österreichischen Generalstab angeboten wurde. Und der österreichische Generalstab respektive die Beschaffungsabteilung hat das abgelehnt aus einem sehr einfachen Grund. Dieses Zündnadelgewehr war eine ziemlich irre Konstruktion, wirklich eine Papierpatrone noch, also es ist keine Metallpatrone, sondern eine Papierpatrone, die hinten von einer Zündnadel durchbohrt werden muss, weil interessanterweise die Zündkapsel sozusagen in der Mitte der Patrone drinnen war. Dann ist die gezündet worden, was jetzt einige Probleme hatte. Erst einmal, sehr oft ist das überhaupt nicht gezündet worden, weil halt diese Kapsel, Zündkapsel irgendwo auf der Seite war, nicht richtig drauf worden ist und so weiter und so fort. Zweitens einmal, sehr oft dieses Geschoss, das dann, wenn es gezündet hat, rausgekommen ist, noch Stücke des Papiers drauf hatte und dadurch in der Luft getrudelt ist und daher nur auf kurze Distanzen, 300 Meter vielleicht überhaupt einsetzbar war, währenddem die Österreicher gesagt haben, wir haben ein Gewehr im Vorderlader mit 900 Meter, die schießen wir doch alle schon weg, die Preußen, bis die da sind. Und insofern hatten sie recht, das stimmt, zwar konnte ein Zündnadelgewehr dreimal so schnell schießen wie ein Vorderlader, aber da vielleicht nur jeder zweite Schuss losgegangen ist und dann nur auf kurze Distanz war das, ja, also man hat keine Notwendigkeit gesehen. Und jetzt kommt es zur Schlacht von Königgrätz 1866 und da schießen jetzt die Preußen schnell. Und jetzt passiert was Witziges, ja, sie schießen schnell, dreimal so schnell wie die Österreicher, nur, und das ist jetzt das Entscheidende dabei, sie treffen sehr oft nicht, aus dem einfachen Grund, weil die bereits genannten Nachteile. Trotzdem wird die Schlacht von Königgrätz ein unglaubliches Gemetzel für die Österreicher. Preußen gewinnt. Der Endeffekt ist dann das, was wir heute noch vor uns haben, nämlich Deutschland und Österreich getrennt. Nicht die großdeutsche Lösung, sondern die kleindeutsche Lösung. Das Ganze heißt ja bitte in den Geschichtsbüchern der Deutsche Krieg, nicht der deutsch-österreichische Krieg, sondern in den Geschichtsbüchern ist es einfach der Deutsche Krieg. Und wieso gewinnen die Preußen? Also gibt es jetzt 100.000 Bücher drüber und erstens einmal wegen einem Zündnadelgewehr, zweitens einmal wegen den Ungarn, dass nämlich ungarische Offiziere einen völlig befehlswidrig gehandelt haben, vorangestürmt sind, um da in einem Wald drinnen sich irgendwelche Tapferkeitsorden zu holen und dadurch die Schlachtlinie aufgerissen haben, sodass in der Mitte ein Riesenloch entstanden ist, wo dann die preußische Gardearmee zu Fuß eingebrochen ist und so weiter und so fort. Das können Sie alles sehr gut nachlesen. Es gibt auch schöne YouTube-Videos, wo man das genau sehen kann. Daraus lernen wir eines, es ist wer anderer schuld. Entweder die Preußen, die so schnell geschossen haben, oder die Ungarn, die sich schon wieder mal profilieren mussten und glaubt haben, sie wären jetzt da die großen Helden spielen. Der wirkliche Grund, diese Dinge werden sicher einen Beitrag geleistet haben, war, dass die Preußen gelernt haben, mit diesem Zündnadelgewehr umzugehen. Nun, der große Unterschied war folgender. Es ist ja nicht darum gegangen, wie genau und wie weit man schießt, sondern es ist darum gegangen, wie man laden kann. Und der preußische Soldat konnte im Laufen laden. Er hat einfach die Papierpatrone eingeschoben. Er konnte laden, während er davongelaufen ist, was ein ganz, ganz, ganz wesentliches Element ist, wenn man wegrennen muss, wenn man verliert und kann trotzdem laden, kurz sich umdrehen, um einen Schuss abzugeben, um die Verfolger in Deckung zu bringen und rennt wieder weiter. Man konnte vor allen Dingen auch liegend, also Deckung in Deckung laden. Und das Ganze hat jetzt bewirkt, dass das preußische Heer eine vollkommen andere Kampftaktik entwickelt hat, nicht mehr diese langen, langen Schützenketten, die alle gleichmäßig und mit einem unglaublichen Drill da mit dem Ladestock ihre Vorderlader nachgeladen haben, sondern in kleinen Trupps, die aufgeteilt waren und nicht mehr das Salvenfeuer, sondern jeder konnte nach Auffassen schießen, wie er wollte. Und deswegen hat Österreich verloren. Es kam eine neue technologische Entwicklung. Die Preußen haben verstanden, was sie damit tun können. In der Tat war es nicht so entscheidend, ob sie jetzt gewinnen, wie schnell sie schießen, sondern wie sie laden können. Und das ist der nächste Punkt. So schnell schießen die Preußen auch wieder nicht. Erstens haben sie so schnell geschossen, auch wenn sie wenig getroffen haben. Aber sie konnten laden. Die preußische Armee war imstande, aus einer technologischen Veränderung die richtigen Schlüsse zu ziehen. Auflösung der Kampfgruppen von den Schützenketten in Gruppen, die kämpfen, nicht mehr auf das Salvenkommando warten, sondern wenn man wo angezielt hat, schießen. Das war es, sie haben etwas aus der technologischen Entwicklung gemacht. Wenn wir heute schauen, dann sehen wir ganz eigenartige Dinge. Jetzt kommt gerade die große Revolution, was weiß ich, E-Auto. Dort ist eine Firma, die es gerade noch nicht gegeben hat, anscheinend führend, die Firma Tesla, was ganz was Neues. Apple und Google haben gesagt, sie wollen E-Autos auf den Markt bringen, die natürlich im Moment noch nicht dafür berühmt-berüchtigt sind, Autos zu bauen. Es kommt was Neues und die, die das richtig verstehen, was man damit machen kann, werden gewinnen. Vielleicht ist das Richtige auch ganz was anderes, nämlich ein großes System von Leihautos, dass man den privaten Autobesitz sagt, das gibt's nicht mehr, das darf es nicht mehr geben, was ja sehr viel gescheiter wäre, weil jeder fährt irgendwo hin und stellt das Auto dann halt dieses Leihauto in eine Ladestation hinein, das wird aufgeladen und dann von irgendwem, der dort bedienstet ist, auf den Parkplatz braucht, wo sich der nächste abholen kann. Und damit also das Problem des E-Autos, dass das ziemlich lang braucht zum Laden und dann steht es dort und dann holt der das wieder nicht ab und dann steht der nächste daneben, der hat schon keinen Software mehr und so weiter und so fort. Vielleicht ist es das. Es ist nicht nur etwas kaufen, sondern es ist erkennen, was man damit machen kann. Handy, hier sehen wir einen riesigen Bruch in unserer Gesellschaft. Die jungen Leute kennen damit alles tun. Es ist so faszinierend, jetzt kriegen alle Tablets, anstatt dass man das Einfachste macht und sagt, es haben eh alle ein Handy, wir schauen einfach für gute Wi-Fi-Netze und schauen, dass die Leute daheim auch einen ordentlichen Internetanschluss haben, dann ist die Sache erledigt. Den Leuten jetzt ein Tablet zu geben, wenn es keinen ordentlichen Internetanschluss hast, ist völlig sinnlos. Das ist jetzt die Frage der Adoption. Und diese Adoptionsfrage ist offenkundig eine hochseelische Frage. Traue ich mich überhaupt etwas Neues zu adoptieren? Und jetzt die entscheidende Frage, wo sture ich damit? Gehe jetzt hin und sage, ich verwende es wie das Alte. Also an der Schlacht von Königgrätz gesehen bin ich völlig sicher, weil es hat sich nämlich bis zu den ersten Gefechten des Ersten Weltkriegs hingezogen, wieder Schützenkette bilden, im Gleichschritt nach vorne gehen und dann Salve schießen, spannenderweise gegen russische Maschinengewehrstellungen. Sie können sich vorstellen, was von den österreichischen Einheiten da übrig geblieben ist. Oder sage ich, okay, wir legen uns in Präg, nehmen Deckung und haben jetzt entdeckt, dass das unsere Leute schützt. Das ist jetzt die Frage. Nicht nur kaufe ich mir die neueste Technologie, sondern bin ich bereit zu verstehen, dass ich mit der neuen Technologie auch alle meine Arbeitsstrukturen und so weiter und so fort ändern? Oder sage ich, ich kaufe zwar die neue Technologie, aber ansonsten darf sie nichts ändern. Denn, meine Lieben, alles ändert sich. Ich habe jetzt gerade ein paar Geschichten angeschaut auf YouTube, weil mich das interessiert nicht, dass ich es wirklich verstehen würde. Da geht es um irgendwelche schwarzen Löcher, Galaxien, Fluchtgeschwindigkeiten, dunkle Materie und so, wo ich so immer nur so einen Hauch verstehe, auch deswegen, weil das natürlich alles Englisch ist. Und was bei der ganzen Geschichte rauskommt, ist, es bleibt absolut nichts gleich. Nur der Mensch ist so voller Angst, dass er sich an allem festkrallt und immer behaupten wird, immer, absolut immer, wenn ich mich nur fest genug an etwas festkralle, wird es sich nicht ändern. Und das ist offenkundig ein Blödsinn. Mit Gottes Hilfe und mit Gottvertrauen kann man neue Dinge beginnen. Einen gesegneten Abend uns allen.